Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Umbaupläne, wie sich Rechenzentren mit Quanten- und KI-Systemen neu aufstellen. Qubit Cloud, Quantencomputing etabliert sich als Lösung für verteiltes Rechnen. Knacksicher, medizinische Daten sollen vor Quantencomputerangriffen geschützt werden. Und das digitale Logbuch. Husten, wir haben ein Problem.
Das Ganze wird in Datencentern stehen, das ist der Quantumcomputer, und die Dinge werden vernetzt sein und man sucht sich da entsprechend heraus, was die bessere Maschine ist, um das Problem zu lösen.
Das sagt Dr. Heike Riehl, die am IBM-Forschungslabor im schweizerischen Rüschlikon die Quantencomputerentwicklung leitet. Und sie denkt schon ein bisschen an die Zeit, wenn dann Quantencomputer einmal zur Standardausstattung, zumindest in High-Performance-Rechenzentren, gehören werden. Das ist zwar noch ein bisschen hin, aber die Konzepte dafür werden schon entworfen. Peter Welchering, wie stark müssen denn die konventionellen Rechenzentren umstrukturiert werden, wenn die Quantencomputer dort Einzug halten sollen?
Die müssen schon erheblich umstrukturiert werden und die fangen auch schon mit den Arbeiten dafür an, weil das eben alles doch sehr kompliziert ist und länger dauert. Und in den Planungen der Rechenzentren sieht das dann so aus, dass neben den bisherigen Supercomputern für numerische Anwendungen wie etwa Simulationen dann auch noch neuromorphe Systeme für Anwendungen künstlicher Intelligenz Einzug halten und dann sind da auch noch Quantencomputer für bestimmte Optimierungsanwendungen und für quantenmechanische Simulationen. Die werden da also auch vor Ort sein und stehen. Und der Rechenzentrumsbenutzer, der teilt dann dem Vorrechner mit, welches Problem er lösen will. Und der Vorrechner, der wählt dann die entsprechende Bearbeitungssoftware und natürlich eben die entsprechenden Zielrechner aus, auf denen diese Bearbeitungssoftware läuft. Also der Vorrechner erhält dadurch wieder eine viel stärkere Bedeutung. Und das war ja auch so ein Konzept, das kennen wir, denn das hat die Rechenzentrumsarchitektur in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ja ganz, ganz stark beeinflusst. Und die ganzen Schnittstellen, vor allen Dingen zu den Quantencomputern, deren Standardisierung, die steckt allerdings noch in den Anfängen und da muss auch noch viel passieren. Die Rechenzentrumsarchitektur insgesamt, die wird sich durch den Einzug von Quantencomputern in die Rechenzentren ganz massiv verändern. Gegenwärtig werden da gerade hybride Cloud-Systeme aufgebaut, sodass auch der lokale Standort von einzelnen Rechnern in den Rechenzentren eben nicht mehr so die große Rolle spielt.
Die Lage auf dem Quantencomputermarkt, die sieht von außen ein wenig unübersichtlich aus. Das hat auch damit zu tun, dass die Hersteller von Quantencomputern ihre Projekte unter ziemlich großer Geheimhaltung betreiben. Und bevor wir uns die bevorstehenden, doch ziemlich weitgehenden Änderungen in den Rechenzentren anschauen, gibt es zunächst einmal einen Überblick über Angebot und Entwicklungsstand bei den Quantencomputern.
Die Hersteller von Quantencomputern haben volle Auftragsbücher. Der Spezialhersteller D-Wave hat kürzlich erst wieder ein halbes Dutzend Quantenrechner an Militärs- und Forschungseinrichtungen geliefert. Die Fraunhofer-Gesellschaft setzt dagegen auf IBM als Lieferanten und wird demnächst ein Modell der Q-Serie installieren. Und auch die Universität der Bundeswehr hat sich einen Quantencomputer bereits bestellt. Insgesamt hat die Bundesregierung 650 Millionen Euro als Anschubfinanzierung zur Verfügung gestellt, damit der Quantencomputer schneller den Weg in die Rechenzentren schafft. Die Palette der Anwendungen ist groß, zum Beispiel in der Materialforschung. Heike Riehl vom IBM-Labor in Rüschlikon.
Quantencomputer eignen sich besonders auch, Materialien zu berechnen, die Eigenschaften von Materialien zu berechnen. Und auch wenn man in die Industrie schaut, viele Dinge hängen eben von der Qualität von Materialien ab, von der Innovation im Bereich von Materialien. Ob sich das in der Medizin oder im Auto, bei den Flugzeugen, geht es immer viel um Materialien und diese zu verbessern. Und da können Quantencomputer auch helfen dann.
Quantencomputer verwenden Methoden der Quantenphysik, arbeiten also auf der Ebene einzelner Atome. Dadurch ergeben sich ganz neue Simulationsmöglichkeiten. Dr. Federico Carminati, Chief Innovation Officer am Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf, sieht das so.
Mit dem Quantencomputer können wir etwas tun, was wir ohne ihn wirklich nicht so einfach machen können, nämlich die grundlegende Wechselwirkung der Quantenmechanik zu simulieren. Und das ist genau das, was Feynman sagte. Wir können endlich ein Quantensystem nutzen, um die Quantenphysik zu simulieren.
So können Chemiker und Pharmazeuten neue Medikamente entwickeln, indem sie Moleküle für neue Wirkstoffe mit dem Quantencomputer designen. Dafür ist sogar schon Anwendungssoftware entwickelt worden. Heike Riehl.
Zum Beispiel der Chemiker, der eben die entsprechenden Moleküle finden muss für sein Problem, dann auch seine Software zum Teil, die er heute nimmt, um Moleküle zu designen, noch verwenden kann. Aber die Berechnungen, die dahinter stattfinden, werden dann sozusagen zerlegt und dann auf Quantum Computer losgelassen.
Allerdings fehlt noch ein allgemeingültiges Modell für ein Quantencomputer-Betriebssystem. Das muss auch die Fehlerraten bei Quantenbits möglichst gering halten. Dafür muss das Grundrauschen in den Quantenbits herausgerechnet werden. Dieses Grundrauschen bezeichnen die Entwickler auch als Lärm oder Noise.
Bei den heutigen Berechnungen, bei den Quantencomputern, hat man immer noch sozusagen Noise in den Qubits. Dieser Noise, den versuchen wir natürlich zu reduzieren, aber parallel natürlich auch zu verstehen. Und es gibt eine Methode, das nennt sich auf Englisch Noise Mitigation, Error Mitigation, wo man einen gewissen Fehler in der Berechnung hat. Und diesen Fehler kann ich jetzt in meiner Berechnung auch erhöhen. Da kann ich dann sehen, wie ich einen Einfluss dieser erhöhte Fehler auch auf mein Endresultat hat. Und dann kann ich sozusagen eine Simulation gegen Null machen, dass ich also annehme, da geht gegen Null der Fehler und kann damit auch den Fehler dann aus dem Ergebnis herausrechnen und bekomme somit ein sehr exaktes Ergebnis.
Die Methode funktioniert inzwischen ganz gut. Sie setzt aber ein sauber abgestimmtes Gesamtsystem voraus, in das die Quantencomputer im Rechenzentrum passgenau eingesetzt werden. Diesen Schritt müssen die Entwickler nun angehen.
Ja, und wie dieser methodische Schritt ganz konkret umgesetzt wird, das wirkt sich auch auf die konkrete Rechnerarchitektur in den Datenzentren aus. Bisher setzen die Hersteller ja da eher auf eine Doppelstrategie. Wie sieht die aus, Peter?
Ja, da wird sozusagen eine Art klassische Doppelstrategie sogar gefahren, denn gegenwärtig können Quantencomputer, aber auch entsprechende Simulatoren, die laufen dann auf Supercomputern, in Clouds genutzt werden. IBM beispielsweise hat etwa seine Quantenrechner mit 5 Quantenbits, 20 Quantenbits und 53 Quantenbits in einer eigenen Cloud zusammengefasst. Google nennt den unternehmenseigenen Rechnerverbund in Sachen Quantencomputer dann zwar nicht Cloud, aber die Funktionsprinzipien, die unterscheiden sich bei Google nicht prinzipiell von denen bei der IBM. Und daneben fahren aber auch einige Hersteller ganz klar die Strategie, eben sehr zahlungskräftige oder unter Entwicklungsaspekten sehr interessante Kunden nicht nur per Cloud den Zugang zu einem Quantencomputer zu ermöglichen, sondern den auch wirklich dann im Rechenzentrum beim Kunden zu installieren. Und vermutlich werden beide Wege dann auch noch mehrere Jahre nebeneinander bestehen.
Nun wird ja oft argumentiert, dass Moore's Law im Bereich der Supercomputer nicht mehr gelte, also die Annahme, dass sich die Zahl der Transistoren integrierter Schaltkreise regelmäßig innerhalb von 12 bis 24 Monaten verdoppelt. Leistungssteigerung sei da nur noch von Quantencomputern zu erwarten, die bisherigen Supercomputer also nur noch eine Brückentechnologie?
Ja, das wird immer wieder auf Konferenzen so propagiert, aber das ist eben tatsächlich so eine Propaganda. Und vor allen Dingen auf der internationalen Supercomputerkonferenz in diesem Jahr im Sommer in Frankfurt, da ist das vor allen Dingen von Google sehr stark gestreut worden. Google ist bei der Entwicklung von Quantencomputern mit mehr als 50 Quantenbits auch ganz vorn, muss man sehen. Insofern sind die da auch ein echter Konkurrent zur IBM, aber bei Google weiß man eben auch, dass die Erfahrung von Rechenzentrumsarchitekturen eben bei den klassischen IT-Herstellern liegt. Also da hat Google Nachholbedarf. Und deshalb wird aus dieser Ecke natürlich sehr stark von einem Übergang der Transistorentechnik zur Quantenmechanik argumentiert. Fragt man dann die Entwickler und Leiter der großen wissenschaftlichen und kommerziellen Rechenzentren, dann gehen die allerdings davon aus, dass Quantencomputer zunächst die wissenschaftlichen Rechenzentren dadurch verändern, dass sie dort eben integriert werden. Also die bisherigen Supercomputer, die bleiben durchaus noch da und bestehen. Quantencomputer sind eben auch noch so eine Spezialanwendung. Einige Jahre danach wird dieser Prozess dann eben auch in den rein kommerziellen Rechenzentren stattfinden. Und die Entwicklung dürfte nach Erwartung der meisten Experten ähnlich verlaufen, wie sie jetzt bei den Systemen verläuft, die mit Algorithmen maschinellen Lernens und anderen KI-Technologien arbeiten. Da wurden auch zunächst die Akzeleratoren in den wissenschaftlichen Rechenzentren aufgesetzt und dann sickerten die so langsam in die kommerziellen Rechenzentren durch. Und bei dem Stand sind wir ja heute auch.
Peter, wie sieht es denn mit standardisierten Programmiersprachen für Quantencomputer, für Compiler und Ähnlichem aus?
Die stehen tatsächlich sehr, sehr weit auf den ganzen Konferenzprogrammen. Und das ist auch neu. Und diese Entwicklung wird durch den Einzug in die Rechenzentren dann auch wesentlich beschleunigt werden. Aber die Maschinenprogrammierung, die wir im Augenblick bei den Quantencomputern noch haben, die wird den Einzug in die Rechenzentren auch erstmal einige Jahre lang begleiten.
Quantencomputer ziehen in die Rechenzentren ein. Darüber sprach ich mit Peter Wächering. Danke.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter
unter
DLF
Forschung.
Die Möglichkeiten, die sich Expertinnen und Experten weltweit von den Quantencomputern erhoffen, sind also nahezu grenzenlos. Schließlich steht ja ein echter Quantensprung in der Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung bevor. Das löst aber nicht nur helle Freude aus, sondern auch Kopfschmerzen. Besonders die Hersteller von Sicherheitssystemen auf kryptografischer Basis müssen fürchten, dass sich die Schutzwirkung ihrer Systeme wegen der enormen Rechenleistung von Quantencomputern quasi in Luft auflöst. Es sei denn, sie schaffen es, Quantencomputer sichere Algorithmen zu kreieren und in die Systeme zu bringen. Doch wie soll man Sicherheitslösungen bauen, wenn man heute schon weiß, dass sie demnächst verwundbar sind, die Medizin dagegen aber noch nicht fertig ist? Vorsorgen ist eine Möglichkeit. Mit dieser Strategie beschäftigt sich auch das Projekt PQ4MED, frei übersetzt Postquantenkryptographie für die Medizin. Maßgeblich daran beteiligt ist das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Bremen, DFKI. Mit Professor Tim Günüsu habe ich über dieses Projekt gesprochen und als erstes habe ich ihn gefragt, wo in der Medizintechnik und Informatik Verschlüsselung überhaupt zum Einsatz kommt.
Verschlüsselung spielt natürlich zum einen beim Schutz von Patientendaten eine große Rolle, um ihn eben vor unbefugtem Zugriff zu schützen, aber natürlich auch im Bereich Betriebsgeheimnisse von medizinischen Geräten, die ja auch sehr hochpreisig sind. Also das ist mindestens zwei Bereiche, wo die Verschlüsselung eine große Rolle spielt. Wenn wir jetzt natürlich ein bisschen darüber hinausgehen, ist natürlich die Kryptographie nicht nur Verschlüsselung, sondern es gibt natürlich auch noch ganz wesentlich die Authentizität und Integrität von Daten, die natürlich auch ganz wichtig sind, gerade bei Patientendaten und auch eben die korrekte Funktionsweise von Medizinprodukten zu garantieren.
Das heißt also, beim Umgang mit medizinischen Daten ist Verschlüsselung bzw. sind Kryptotechnologien immer mit im Spiel. Wie hoch ist eigentlich das Sicherheitsniveau in der Medizintechnik dabei?
Das ist sehr weit unterschiedlich ausgeprägt. Natürlich sind die Hersteller sehr daran interessiert, auch ihre Betriebsgeheimnisse geheim zu halten. Also da finden wir natürlich regelmäßig auch entsprechenden Schutz. Auch in dem Bereich der Gesundheitskarte wird natürlich auch sehr langjährig schon daran geforscht und gearbeitet, Schutz zu implementieren. Hier herrscht es natürlich auch oft immer an der Frage vor, wie kriegt man denn den Schutz und auch die Benutzbarkeit unter einen Hut, gerade im Bereich der Gesundheitskarte. Aber das ist noch ein anderes Thema.
Nun gibt es in der Computertechnologie noch eine weitere Entwicklung, nämlich die Quantencomputerentwicklung. Und dort kommt man dann irgendwie auch in Konflikt mit Verschlüsselung, denn es gibt die ganz klare Befürchtung, dass Quantencomputer schon sehr bald in der Lage sein werden, auch sehr sichere Verschlüsselungstechnologien bzw. Kryptotechnologien zu knacken. Welche Rolle spielt das eigentlich, wenn man sich mit medizinischen Daten beschäftigt?
Genau, auch hier muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt insgesamt zwei große Klassen von der Kryptographie, einmal die symmetrische und die asymmetrische. Und die kommen unterschiedlich zum Einsatz. Das hängt immer auch sehr stark dran, ob man große Datenmengen verschlüsseln will, wo eher symmetrische Vertreter zum Einsatz kommen, oder eben die asymmetrischen, die auch erweiterte Schutzdienste leisten können, wie zum Beispiel Schlüsselaustausch. Da ist zum Beispiel auch der AES, der Advanced Encryption Standard, ist so ein klassischer Vertreter, oder eben das RSA-Verfahren, um Schlüssel zu transportieren zwischen verschiedenen Geräten und Parteien. Wir wissen natürlich jetzt auch, wie Sie schon angedeutet haben, dass die Vertreter gerade der asymmetrischen Klasse unsicher werden. Also das ist ganz klar. Quantencomputer, das weiß man heute schon, wenn sie leistungsstark genug sind, werden RSA und auch andere asymmetrische Kryptoverfahren komplett brechen können. Das ist glücklicherweise heute nicht der Fall, dass die Quantencomputer zwar kommen, also immer besser werden. Kleine gibt es ja bereits, große gibt es eben noch nicht, aber man sieht eben auch die Fortschritte in diesem Bereich.
Wie kann man sich darauf vorbereiten? Es gibt ja eine Strategie, die heißt Kryptoagilität. Was bedeutet das?
Also die Kryptoagilität selbst beschreibt erstmal die Fähigkeit, dass die in der Praxis eingesetzte Kryptografie sich auf neue Rahmenbedingungen einstellen kann. Das soll also heißen, wenn eine Schwachstelle an einem Verfahren gefunden wird, natürlich muss sie bekannt sein, kann man das Gerät selbst durch die Kryptoagilität problemlos auf ein anderes Verfahren umstellen, ohne es eben komplett austauschen zu müssen, was natürlich je nach Art des Gerätes auch mit sehr hohen Kosten und Aufwand verbunden sein kann.
Kernelement Ihrer Überlegungen dabei ist ein sogenanntes Secure Element, das dann in diesen Geräten zum Einsatz kommen soll. Was ist denn die Aufgabe dieses Secure Elements?
Secure Element selbst ist erstmal ein Sicherheitsanker, der auf Hardware basiert, der eben genau diese langjährige Kryptoqualität eben sicherstellen soll und insbesondere natürlich an den Geräten zum Einsatz kommt, die auf Langzeitsicherheit angewiesen sind. Also gerade medizinische Geräte sind sehr oft teuer, haben deswegen eine sehr lange Lebenszeit. Computertomographen kosten leicht viele 10.000 bis 100.000 Euro. Die tauscht man eben nicht mal eben wieder schnell aus, sobald, sag ich mal, nur an einer kleinen Komponente eine Schwachstelle gefunden wurde. Und da braucht man insbesondere eben ein Update-Verfahren, ein Schutzverfahren, was eben auch diese Sicherheitslücken noch beheben kann, selbst wenn das Gerät dann beim Arzt verbleibt.
Und wie kann jetzt dieses Secure Element diese Sicherheit herstellen, die gefordert ist und die dann auch immer wieder auf den neuesten Stand gebracht werden kann?
Hier kommt natürlich ganz wesentlich zum Einsatz, dass wir gerade aktiv an sogenannten postquantenkryptografischen Verfahren forschen und auch diese sich schon bereits in Standardisierungsverfahren befinden. Also das ist jetzt genau der Punkt, wo man natürlich jetzt drüber nachdenken muss. Wir wissen, asymmetrische kryptografische Verfahren werden unsicher, wir brauchen Ersatz. Dieser Ersatz muss natürlich identifiziert werden. Die NIST hat bereits ein Standardisierungsverfahren angestrebt, das läuft seit 2 Jahren und hat eine offene Ausschreibung an viele Wissenschaftler weltweit rausgegeben, sich eben mit Verfahren und Möglichkeiten zu bewerben. Das Interessante hier ist, dass die Verfahren sehr unterschiedlich sind, also sind deutlich anders geartet als das, was wir heutzutage einsetzen. Und alle diese Ersatzverfahren und wie sie eben vorgeschlagen sind, mit deutlichen Nachteilen auch verbunden im Vergleich zu den heutigen. Das heißt, entweder braucht man deutlich mehr Rechenleistung oder eben auch viel größeren Speicher für die geheimen Schlüssel oder auch andere Parameter. Man weiß manchmal auch gar nicht, wie gut die kryptografisch sicher sind, da die Kryptoanalyse noch gar nicht so weit fortgeschritten ist. Es gibt auch noch zusätzliche Probleme, die man in der Anwendung bewältigen muss, dass zum Beispiel manche Verfahren gar nicht immer richtig entschlüsseln. Das kennt man auch noch nicht so gut, wie man das eben tatsächlich auf im Praxisverfahren dann auch umsetzt. Oder wenn man auch Nachteile hat, wo man ein Buch führen muss, wie das Verfahren eingesetzt wurde. Auch das muss irgendwie die Anwendung leisten und auch der Secure Element leisten. Das heißt, wir haben halt viele, viele Nachteile bei leider allen Ersatzverfahren. Und das eigentlich sich schon abzeichnet, dass es wahrscheinlich auch nicht nur ein einziges Ersatzverfahren geben wird, sondern der Standard zukünftiger Art dann auch mehrere beinhalten wird, die je nach Einsatzart und Anwendung dann mal mehr oder weniger zum Einsatz kommen können.
Das heißt also, dieses Secure Element muss eigentlich eine eierlegende Wollmilchsau sein, die man in Zukunft beliebig ausstatten kann, damit sie eben halt diese Sicherheitsaufgabe übernehmen kann.
Tatsächlich ist das so. Also wir haben natürlich jetzt die schwierige Aufgabe mit dem Secure Element, schon eine Auswahl zu treffen über Verfahren, die genau diesen langzeitsicheren Update-Mechanismus bereitstellen können, auf den noch sehr vagen Aussagen oder den bekannten Ergebnissen des Standardisierungsverfahrens. Also der Stand ist ja noch nicht existent, sondern er kommt erst, wird vielleicht 2022, 2023 überhaupt erst verfügbar sein. Und da müssen wir natürlich jetzt nicht nur ein Verfahren eben integrieren, sondern möglicherweise einen ganzen Strauß von Verfahren, die man je nachdem, ob das eine oder andere Verfahren jetzt entweder im Standard zum Einsatz kommt oder eben aus praktikablen Gründen jetzt hier einsetzen lässt, dann ausgewählt werden können.
Wir haben eben darüber gesprochen, wo überall solch ein Secure-Element zum Einsatz kommen soll, beispielsweise in medizinischen Großgeräten wie Computertomographen, das haben Sie als Beispiel genannt. Auch wenn das Großgeräte sind und in der Medizin viel Geld umgesetzt wird, kommt es den Herstellern trotzdem darauf an, dass alle Komponenten möglichst günstig herstellbar sind. Die Anforderungen, die Sie an ein Secure-Element stellen, sind ja dennoch relativ groß. Welche Rolle spielen eigentlich dabei dann Kosten und auch die Austauschbarkeit zwischen unterschiedlichen Geräten oder zwischen unterschiedlichen Systemen?
Wenn man über medizinische Großgeräte spricht, spielen Kosten natürlich zwar auch eine Rolle, aber natürlich nicht eine ganz maßgebliche. Wenn es eben im großen Bereich von Hunderttausenden von Euro geht, da tut dann auch ein Secure Element, was vielleicht ein paar Euros mehr kostet, und wir reden jetzt vielleicht über 10, 20, 30 Euro, was so Chipkarten in dem im sicheren Umfeld dann auch ausmachen, da spielen die nicht so eine ganz große Rolle. Da geht es natürlich dann doch eher um skalierbare Lösungen, die auch beim Patienten zum Einsatz kommt. Also Stichwort wäre hier die Gesundheitskarte im beispielhaften Fall. Dann ist es natürlich eine ganz andere Frage, wie ein Secure Element gestrickt sein kann, weil dann geht es natürlich in die Fläche. Das heißt, wir haben auch Millionen von Gesundheitskarten, die dann beim Kunden auch liegen. Und die sind natürlich ganz wesentlich kostenoptimiert. Und auch, wenn sie natürlich bei verschiedenen Ärzten zum Einsatz kommen sollen, müssen sie auch austauschbar sein.
Wie weit sind Sie denn mit Ihrer Forschung auf diesem Weg, solch ein Secure Element herzustellen?
Da sind wir insgesamt auf einem guten Wege. Also wir sind schon sehr langjährig dabei, auch insbesondere an den Hardware-Lösungen zu forschen, wie man diese sehr aufwendigen und oft nachteilsbehaftete Postquantenkryptographie umsetzen kann. Und da zeigt sich auch, dass es natürlich Verfahren gibt, die sich besser und auch andere, die sich weniger eignen. Dann gibt es eben verschiedene Initiativen, auch eben dieses neue Projekt PQC4MED, was eben genau in diesem Zuge jetzt versucht, dieses Secure Element im Medizinbereich eben zum Einsatz zu bringen.
Das war Tim Günesu vom DFKI in Bremen über Postquantenkryptographie für Medizindaten.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 28367.
Was ist denn los? Bist du krank?
Sehr intelligente Frage. Was hörst du denn?
Dass du krank bist.
Und was für eine Krankheit?
Ich höre nix.
Was ist denn das? Das Geräusch, das du jetzt hörst.
Nichts. Hör nix.
Du Schlaumeier, meinen Husten meine ich.
Du hast erst gehustet und dann gefragt. Und da kam nix.
Du bist bekloppt.
Nee, ich bin genau, exakt genau. Du hättest nach deiner Frage husten müssen und nicht vorher.
Okay, du elender Pedant. Dann eben, was war das?
Das war eine Beleidigung, mein Herr.
Husten meine ich doch. Sag doch endlich husten.
Hast aber nicht gehustet, weder vor noch nach der Frage.
Du bist bekloppt, Dicker.
Nee, intelligent, super intelligent sogar. Künstlich intelligent, wenn du es genau nimmst, Knacki.
Okay, dann exakt genau. Was machst du?
Ich kommuniziere mit dir, Knacki, verbal per Telefon.
Wer was?
Okay, Knacki, jetzt bin ich's wirklich.
Und? Wer war das eben?
Eben, das war mein KI-gesteuertes Voice-System. Da schraub ich gerade dran. Jetzt spreche ich mit dir. Bist du platt, was?
Allerdings. Aber intelligent geht anders. Wenn es nicht mal Husten erkennt.
Es erkennt Husten früher als wir alle. Schon Wochen vorher, wer wann hustet und optimiert das entsprechend.
Optimiert? Wie denn? Wo denn?
Optimale Patientendatenverhaltensanalyse per Quantencloud. Dann ist es vorbei, dass ein einziger Huster in einem vollbesetzten Opernhaus alle Nichthuster ansteckt. Hustentickets sind dann zufällig ausverkauft.
Aber im Bus, in der Bahn ist es doch schlimmer. Da wird noch mehr gehustet.
Hustenfreier Nahverkehr ist das Optimum für KI. Gibt nur noch Platzkarten im Hustenwagen. Alle anderen bleiben gesund.
Und als unentdeckter Ersthuster im Nichtkrankenwagen?
Gibt's nicht. Da kommst du nicht rein. Perfekte Noise Error Mitigation filtert Wochen vorher, ob und wann du im Satz hustest.
Wenn KI weiß, Digga, wann und wo ich huste, weißt du doch auch, was wir quatschen und was du antwortest. Könnten wir doch alle mal die Klappe halten. Nur um die KI zu ärgern.
Ärgern? Weißt du doch auch vorher. Die wird uns was husten.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD wollen Huawei stoppen. Das ist unsere erste Nachricht im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Ginge es nach den Fraktionen von Union und SPD im Bundestag, würde der chinesische Technologiekonzern Huawei beim Aufbau des deutschen 5G-Netzes ausgegrenzt. In einem Entwurf zu einem gemeinsamen Antrag fordern sie, Hersteller auszuschließen, bei denen das Risiko staatlicher Einflussnahme ohne rechtsstaatlicher Kontrolle, Manipulation oder Spionage bestehe. Der Ausschluss soll sowohl für das Kern- wie das periphere Netz gelten. In dem Entwurf wird der Name Huawei zwar explizit nicht genannt, doch die Stoßrichtung ist eindeutig. Somit stellen sich die Koalitionsfraktionen gegen den von der Bundesnetzagentur geplanten Sicherheitskatalog für Netzbetreiber. Dieser sieht nur ein technisches Genehmigungsverfahren vor, bei dem Bewertungen von Herstellerländern keine Rolle spielen.
Das größte europäische 5G-Industrieprojekt entsteht in Aachen.
Und zwar auf einem Campus der RWTH Aachen. Dort sollen unter der Leitung des Fraunhofer Instituts für Produktionstechnologie mit weiteren Projektpartnern industrielle Anwendungen für den neuen Mobilfunkstandard 5G entwickelt und erprobt werden. Dazu zählen funkbestückte Sensorik zur Überwachung von Fertigungsprozessen, der Einsatz mobiler Roboter und die Verknüpfung standortübergreifender Produktionsketten. Der 5G Industry Campus Europe wird aus einer Außenfläche von rund 1 Quadratkilometer sowie weiteren 7000 Quadratmetern in mehreren Maschinenhallen bestehen.
Das Verfassungsgericht in Österreich stoppt Staatstrojaner.
2018 hatte die damalige österreichische Regierung von ÖVP und FPÖ ein Sicherheitspaket beschlossen. Das entsprechende Gesetz sah unter anderem den Gebrauch von sogenannten Bundestrojanern vor. Diese können zur Verbrechensbekämpfung als Überwachungssoftware auf Handys und Computern installiert werden, um auch verschlüsselte Nachrichten mitlesen zu können. Diese Technik sollte ab April 2020 zum Einsatz kommen. Jetzt hat der Verfassungsgerichtshof in Österreich allerdings Teile des Sicherheitspakets für verfassungswidrig erklärt, darunter die Bundestrojaner sowie eine automatische Kennzeichenerfassung.
Das Smartphone übersetzt in Echtzeit.
Google hat in den Assistenten für Smartphones eine neue Funktion integriert. Mit dem Interpreter sollen Handys als Dolmetscher aushelfen können. Gesprochene Sprache wird dabei in nahezu Echtzeit erkannt und übersetzt. Die Übersetzung wird als Schrift auf dem Bildschirm angezeigt, kann aber auf Wunsch auch per synthetischer Stimme ausgegeben werden. Insgesamt sind 44 Sprachen verfügbar, die in beliebigen Kombinationen für die Übersetzung ausgewählt werden können.
Der Bundesrechnungshof kritisiert Behörden-Apps.
4,9 Millionen Euro haben mehrere Bundesbehörden für die Programmierung und den Betrieb eigener Smartphone-Apps ausgegeben. Laut einem Bericht des Bundesrechnungshofes blieben sie aber den Nachweis schuldig, dass die Apps auch notwendig und wirtschaftlich waren. Sollten die Behörden dies nicht noch nachliefern können, müssten die Anwendungen abgeschaltet werden, so der Bundesrechnungshof. Ein Weiterbetrieb sei nur vertretbar, wenn keine weiteren Ausgaben dadurch entstünden.
McAfee könnte Norton LifeLock übernehmen.
Das Antivirus-Softwareunternehmen McAfee prüft offenbar den Kauf des Konkurrenten Norton LifeLock. Das hat das Wall Street Journal berichtet. Es könnte eine der aktuell größten Übernahmen der IT-Branche werden. Bei Norton LifeLock handelt es sich um die ehemalige Consumer-Sparte von Symantec. Sie soll rund 16 Milliarden US-Dollar wert sein. Norton LifeLock verkauft hauptsächlich Antivirensoftware und Produkte zum Schutz vor Identitätsdiebstahl. Bei einer erfolgreichen Übernahme sollen diese Angebote in die entsprechende Software von McAfee integriert werden.
Sternzeit. 14. Dezember. Neue Nachbarn für die Sonne. Hinter dem Kürzel WISE verbirgt sich ein satellitengestütztes Infrarotteleskop mit einem Spiegeldurchmesser von 40 cm. WISE ist der Wide Field Infrared Survey Explorer. Ein System zur Durchmusterung des Himmels in 4 verschiedenen Infrarotwellenlängenbereichen. WISE wurde heute vor 10 Jahren in eine 525 Kilometer hohe Umlaufbahn gestartet. Dort lässt sich das Satellitenteleskop gegen die auftreffenden Sonnenstrahlen besonders gut abschirmen. Um Infrarotstrahlung nachweisen zu können, müssen Teleskop und Detektoren nämlich extrem gekühlt werden. Andernfalls würden sie das schwache Leuchten aus dem Weltall um ein Vielfaches überstrahlen. Während der Primärmission bis zum Oktober 2010 wurden weit über 30.000 neue Asteroiden und Kometen entdeckt und spektrale Eigenschaften von fast 160.000 Asteroiden erfasst. Dann war das Kühlmittel so weit aufgebraucht, dass die beiden Detektoren für die langwellige Infrarotstrahlung abgeschaltet werden mussten. Mit den beiden verbliebenen Detektoren konnte jedoch noch 3 Monate länger beobachtet werden. In den gewaltigen Datenmengen entdeckte der US-Astronom Kevin Luhmann später unter anderem ein Paar aus zwei braunen Zwergen in einer Entfernung von lediglich 6,6 Lichtjahren. Die beiden Komponenten umkreisen sich alle 27 Jahre gegenseitig. Luhmann 16a und b bilden nach Alpha Centauri und Barnards Stern das drittnächste System in der Nachbarschaft der Sonne.
Der Fall Relotius, um den geht es gleich bei Streitkultur. Nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Haben die Medien daraus gelernt? Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.